Heute zu Gast im Podcast haben wir einen ganz besonderen Gast, den Julius, Serial Entrepreneur und Investor.
Ja, also ich glaube, ein weiterer Punkt ist einfach, zu schnell zu diversifizieren in neue Produkte und Services. Ja? Also ich nenne das immer für mich selber so das 0 zu 1 zu M zu N Modell. Ja? Also 0 zu 1 ist okay, ich habe ein Kundenproblem und schaffe für das Problem jetzt erstmal eine sehr starke Lösung. Also klassisch Product Market Fit. Und dann 1 zu M, ich nehme mir erstmal genau dieses Problem und diese Lösung und skaliere das erstmal auf eine sehr große Scale. Und dann, wenn ich das nachgewiesen habe, dann mache ich M zu N, ja, dann nehme ich mir sozusagen ein weiteres potenzielles Problem und schaffe ein weiteres Produkt und fange eigentlich dann wieder für dieses Produkt bei Null an.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digital Growth, produziert von uns Digital Umsetzen. Und in dieser Woche haben wir den Julius von Inaget Ventures zu Gast. Julius, mega starker Typ, mega viel Erfahrung, Serial Entrepreneur, investiert in diverseste Unternehmen und wir sprechen deshalb auch diese Woche über die aktuelle Nervosität im Markt, was passiert tatsächlich, und er teilt uns seine Einsichten und erklärt uns mitunter auch, wie man mit dem aktuellen Shift umgehen muss, wenn es auch um Fundraising geht. Und weiterhin sprechen wir vor allem aber auch über das Thema Skalierung, wie man ein Unternehmen richtig skaliert, und wir sprechen vor allem auch darüber, was sind typische Fehler, die Founder oftmals machen, darunter auch, warum es so wichtig ist, fokussiert zu sein, nicht jeder Opportunität hinterherzulaufen und viele weitere sehr, sehr wichtige Punkte und Fehler, die auch ich als Founder schon in der Vergangenheit gemacht habe. Und deshalb eine mega spannende Geschichte heute, worüber wir sprechen. Und ich freue mich jetzt sehr auf die Episode und würde sagen, ab geht's.
Ja, hi. Hallo, Julius. Freut mich riesig, dass du heute hier bist. Endlich haben wir es mal geschafft. Ich habe euch heute den Julius mitgebracht. Alter Hase aus der Startup-Welt. Repräsentiert unter anderem Inaget Ventures und vieles weiteres. Aber ich glaube, Julius kann sich viel, viel besser vorstellen, als ich es könnte. Deshalb, ja, it's your stage.
Hi, Kurt. Freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Ja, zu mir. Ich habe klassischen Hintergrund BWL, VWLer, war dann bei McKinsey in der Unternehmensberatung, bin dann super zeitig zu Zalando gegangen, habe da im Top-Management Zalando mit aufgebaut, bis zum Börsengang. Zum Börsengang dann aufgehört da und habe die letzten 8 Jahre in Summe jetzt 11 respektive 12 eigene Unternehmen gegründet. Natürlich nicht alleine, sondern immer mit guten Mitgründern und beschäftige mich nebenbei sehr viel als Investor mit B2B-Software-Firmen. Investiere da sehr aktiv, vor allem in Deutschland, und bin auch dabei, da so ein bisschen die gesamte SaaS-Szene ein bisschen besser zu vernetzen und da ein bisschen eine Plattform zu bauen, dass Gründer sich einfach noch ein bisschen besser austauschen können.
Ja, mega cool. Was für eine Plattform du da aufbaust, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, weil ich finde das echt spannend, was ihr da gerade macht. Aber vielleicht mal fangen wir nochmal ganz kurz bei einem anderen Thema an, weil du so aktiv bist in der Investment-Landschaft. Wir sprechen echt aktuell mit so vielen Unternehmen pro Woche, bestimmt 20, 30 Unternehmen jede Woche. Und was wir gemerkt haben, ist echt so gerade so eine gewisse Nervosität im Markt. Hast du da auch was gemerkt? Also sprich, vor allem Startups berichten oftmals davon, fällt ihnen schwerer aktuell zum Beispiel auch Geld einzusammeln. Wie siehst du so die aktuellen Marktentwicklungen?
Ja, also das würde ich erstmal ganz klar unterschreiben in Schritt 1 und in Schritt 2 auch ein bisschen differenziert betrachten. Also ich glaube per se, wenn man jetzt 2022 vergleicht, in den letzten 3-4 Jahren, sehen wir schon, dass sozusagen der gesamte Finanzierungsmarkt sich ganz stark verändert, hauptsächlich getrieben durch einfach einen sehr, sehr starken Einbruch der Technologieaktien weltweit. Gepaart natürlich mit irgendwie der Aussicht auf steigende Leitzinsen, und dann haben wir noch den Ukraine-Konflikt. Also es gibt einfach sehr, sehr viel Unsicherheit im Markt, was dazu führt, dass Investoren, also institutionelle Investoren, insbesondere VCs, aktuell sehr, sehr oder deutlich vorsichtiger geworden sind, insbesondere in Later Stage Companies, also Firmen, die schon in ihrem Wachstum, in ihrem Lebenszyklus sehr viel weiter sind und vielleicht nahe einem potenziellen Börsengang, um Series D, Series D. Da sehen wir, dass sozusagen Anschlussfinanzierung deutlich, deutlich schwieriger wird, beziehungsweise die Bewertungen extrem sinken. Wo wir es in Anführungszeichen noch nicht so stark sehen, sind halt sozusagen ganz, ganz früh in der Lebensphase, also Pre-Seed, Seed, Series A. Warum? Weil sozusagen von diesen Finanzierungsrunden bis hin zu einem potenziellen Liquidationsevent im Sinne von Börsengang oder Kauf einfach viele, viele Jahre Zeit sind und wir wahrscheinlich im Gesamtzyklus dann schon wieder woanders rauskommen. Aber meine Hypothese ist, dass sich das sozusagen rückwirkend auch in immer früheren Finanzierungsrunden zeigen wird. Also wir haben Druck im Markt und Empfehlungen an Gründer und meine Portfolio-Companies auch ist, schaut euch schon euren Runway an, also wie lange habt ihr noch Geld, passt eure Budgetplanungen an, schaut euch an, was gibt es für alternative Finanzierungsformen und ja, also richtet euch darauf ein, dass es schon ein deutlich härteres Marktumfeld die nächsten Monate werden wird.
Was wir zum Beispiel mit Kunden aktuell machen, auch ein Shift, wo wir teilweise in den letzten Monaten extrem auf Growth gegangen sind, ist es, wenn sie ein Enterprise-Segment anbieten, dass wir tatsächlich aktuell oftmals auf Enterprise wechseln und mehr High-Ticket verkaufen, einfach damit sie irgendwie ein bisschen mehr Revenue auch mal abbilden können. Und wie siehst du da so diesen Shift oder wie erlebst du das selber jetzt gerade? Vorher war gefühlt, da hatten wir Kunden, wo wir echt gesagt haben, so ey, wir müssen auch mal, könnten hier auch Revenue machen, ne? Und dann sagen die, nee, unsere Investoren wollen einfach nur neue User, ne? Ja. Wie siehst du das so aktuell? Was passiert da?
Also ich glaube, in einem Markt, wo die letzten Jahre einfach Kapital nahezu for free verfügbar war, ja, ist sozusagen eine Strategie von erstmal User auf eine Plattform oder in eine App oder auf ein Produkt zu ziehen und sich später Gedanken machen über Monetarisierung, sicher nachvollziehbar einfach um Markt sich zu sichern, ja, oder Marktanteile sich zu sichern. Ich glaube, in der aktuellen Situation ist es total sinnvoll, darüber nachzudenken, wo kommt wirklich Cash in her, also Umsatz her, und auf der anderen Seite sich auch anzugucken, was ist meine Kostenbasis, ja, also ist sozusagen das, was ich ausgebe, sowohl für Software, aber vielleicht auch in Personal, für bestimmte Personalstellen, die vielleicht eher wachstumsorientiert waren, ist es noch sinnvoll im aktuellen Marktumfeld, ja, und ich finde es auch gar nicht so schlimm und dramatisch, wie das natürlich irgendwie medial immer dargestellt wird. 100 Entlassungen hier und da. Ja, natürlich ist jede Entlassung per se schwierig und ein schlimmer Einzelfall. Aber in dem Moment, wenn wir extrem wachsen und in so einer Hypergrowth-Phase sind, berichtet auch keiner über jede 100 neue Stellen, die wir schaffen. Und ich glaube, das gehört einfach zum Unternehmertum auch dazu, dass man sich den Marktbedingungen anpassen muss. Und wenn jetzt das Wachstum nicht mehr so schnell weitergeht wie noch vor einem halben Jahr angenommen, dann muss man natürlich als Unternehmer oder als Founder da auch in irgendeiner Art und Weise reagieren. Und ich glaube, wie du gesagt hast, macht total Sinn, aktuell auf Umsatz zu schauen und unsere Kostenstruktur, damit auch wirklich ein bisschen Geld reinkommt.
Vielleicht auch ist das auch ein guter Übergang zu der Plattform, über die wir gleich sprechen werden, die du aktuell auch schaffst. Der Fokus ist hier auch wirklich von Digital Marketing hin zu aktiven Sales, um vielleicht auch mal einfach höhere, wenn wir auch im B2B-Bereich sind, höhere Tickets einfach mal direkt mal zu verkaufen. Ne? Ja. Siehst du da auch so einen Wandel, dass man nicht unbedingt nur jetzt hier die ganze Zeit Geld in Facebook, Google packt, um Awareness zu schaffen, sondern dass man einfach auch das Vertrieb an sich eine ganz andere Relevanz jetzt aktuell bekommt?
Also glaube ich, ja, aber muss man auch sehr differenziert betrachten. Also ich glaube, hängt sehr davon ab, was ist mein Vertriebsapproach. Ne? Also klar, wenn man jetzt auf Modelle guckt, die sehr, sehr stark fokussieren auf Product-Led Growth, dann wird natürlich auch Marketing weiter eine extreme Rolle spielen. Und dann wird es auch weiter notwendig sein und weiter irgendwie auch Effekte bringen. Wenn man sich aber jetzt, sage ich mal, den Großteil von B2B Unternehmen angucken, B2B-Software-Unternehmen, dann insbesondere im Enterprise haben die wenigsten von denen einen puren Product-Led-Growth-Approach. Das ist natürlich medial in den letzten ein, zwei Jahren extrem in den Vordergrund gekommen und ist auch ein spannendes Thema und es beflügelt auch viel, aber ganz realistisch sind sozusagen Großteil der Geschäftsmodelle bauen auf starken Vertriebsorganisationen, die natürlich unterstützt werden vorher von Marketing, die einfach mit Performance oder Content und oder Content oder anderen Kanälen, Podcast sozusagen Leads generieren und diese Leads dann sozusagen in der Sales-Organisation qualifiziert werden und konvertiert werden, plus natürlich eine starke Sales-Organisation auch selber Outbound machen kann. Und ich glaube, in dem Moment, wenn der Markt ein bisschen härter wird und Kacks auch noch steigen, ja, auf der Marketingseite kontinuierlich, also Kundenakquisitionskosten steigen, wird, glaube ich, einer gesunden und starken Sales-Organisation schon deutlich mehr Stellenwert zukommen. Aber wie gesagt, das war wohl in den letzten Jahren schon so. Ich glaube, das ist medial immer so ein bisschen, gibt es ein Ungleichgewicht zwischen das, was über das, was medial gesprochen wird und das, was eigentlich die Realität darstellt.
Verstanden. Du blickst ja in so viele Unternehmen rein. Und wenn wir uns jetzt mal mit dem Thema befassen, wirklich, ich bin jetzt vielleicht in der Phase, ich habe jetzt 10, 20 Mitarbeiter, habe jetzt, ich sag mal, meine ersten Kunden für mich gewonnen, habe jetzt meine Marketing-Channel vielleicht gefunden und mache jetzt gerade Sales, gehe jetzt aber den nächsten Schritt weiter und fange jetzt mal das erste Mal an, wirklich richtig zu wachsen. Was sind so da so Sachen, auf die man achten muss, die typischerweise oftmals in Unternehmen falsch gemacht werden? Das ist eine sehr, sehr allgemeine Frage, aber sie ist bewusst so gestellt, damit sie mich nicht irgendwie beeinflusst.
Okay, also ich glaube, wenn man wirklich in einen Wachstumsmodus umschalten will, sollte man sich, auch wenn man schon Kunden hat, die oftmals divers sind, überhaupt erstmal ein klares und sehr transparentes Bild machen, wer sind wirklich meine Ideal Customer Profiles? Ja? Also was sind meine Zielkunden, mit denen ich auf großer Scale skalieren kann? Ja? Weil das ist eigentlich mal die Basis für ganz viele Folgeschritte, insbesondere irgendwie einer klaren Kommunikation an diese Zielkunden. Ja, also wer sind meine Zielkunden? Was haben die für Probleme? Was haben die für Pain Points? Und dann muss ich auf diese Zielkunden meine Kommunikation ausrichten. Ja? Und dann muss ich mir auch im Klaren werden, wo finde ich oder wie finde ich die Zielkunden. Also das ist ein Thema, was, glaube ich, oftmals sehr falsch gemacht wird, dass man viel zu generisch in so eine Wachstumsphase geht und dann natürlich das auch nicht wirklich gut funktioniert. Das Zweite ist, glaube ich, wenn ich wachsen will über eine Sales-Organisation, ist natürlich die Frage sozusagen, wie baue ich mir diese Sales-Organisation auf? Und da ist ein Fehler, den ich ganz oft sehe, ist, dass sich Gründer viel zu zeitig einen Head of Sales oder VP Sales ins Team holen, weil sie denken, der bringt irgendwie so ein Skillset mit und bringt es aufs nächste Level. Ja? Also der wird natürlich irgendwann entscheidend, aber ich glaube, es gibt so verschiedene Phasen von Founder Sales, also ich als Gründer verkaufe selber, das ist wahrscheinlich die Phase, die du gerade meintest, Wort, hin zu Founder-Led Sales. Und Founder-Led Sales heißt, ich als Founder leite sehr aktiv ein Vertriebsteam und das würde ich immer aufbauen mit 2, 3 sehr Senioren und guten Account Executives, also Senioren, Verkäufern, die schon Erfahrung im Markt haben, die von mir als Gründer lernen, die aber auch selber wissen, wie Vertrieb funktioniert. Und dann juniorere Leute ausbilden können, plus ein paar SDRs, also sozusagen Sales Development Representative, also juniorere Vertriebspositionen, die einen Outreach oder Kaltakquise treiben und Termine vereinbaren und Demos vereinbaren. Und erst wenn das funktioniert, wenn man so eine kleine Orga von 7, 8, 10 Sales-Leuten hat, vom Gründer gesteuert, dann ist, glaube ich, ein richtiger Zeitpunkt, einen Head of Sales zu holen oder einen VP Sales, der dann die Vertriebsorganisation von 10 auf 50 Leute bringt. Wenn man das zu zeitig macht, erfahrungsgemäß gehen extrem viele Informationen verloren, hat keinen guten Value for Money und man braucht in der Phase eigentlich den einen der Founder auf jeden Fall sehr eng im Vertriebssystem.
Sehr spannend. Ich muss zugeben, dass wir das damals auch versucht haben, mit den Growth Hacking Services, einen Vertriebler reinzuholen, weil man sich denkt, okay, wir haben den Kopf voll mit tausend anderen Sachen und versuchen das irgendwie auszulagern. Dann habe ich auch ganz schnell gemerkt, nach einem Monat, okay, stopp die Maßnahme mal wieder, weil der versteht gar nicht, was wir da verkaufen. Und ja. Das ist wahrscheinlich das, worauf du auch, also was du angesprochen hast, das dauert auch unglaublich lang, bis ein Account Executive wirklich das versteht oder in den Kopf vor allem reindenken kann des Gründers. Ich glaube, darum geht es vor allem, richtig?
Absolut. Also ich glaube per se, das ist ein Fehler, den ganz oft ganz vielen schon passiert ist, oder also uns auch schon. Per se sind ja Vertriebsleute erstmal Leute, die sich selber gut verkaufen können. Ja? Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist Vertrieb natürlich per se auch echt nicht so ein einfaches Thema. Und wenn man selber Gründer ist, hat man auch noch 100 andere Baustellen. Ja, und wenn man da jetzt nicht gerade für Vertrieb brennt, dann ist es auch ein Thema, was man eigentlich gerne abgeben möchte. Ja? Genau wie du sagst, ist aber das Problem, dass gerade in so einer Wachstumsphase man ja noch extrem viele Rückkopplungen hat von potenziellen Kunden und Kundengesprächen, die man führt, zum eigenen Produkt oder zur eigenen Dienstleistung. Ja? Und sozusagen, man selbst als Gründer hat durch die Phase, durch die man schon durchgelaufen ist, extrem viel Verständnis für das eigene Geschäftsmodell. Man weiß, was sind die Probleme, was sind irgendwie die Druckpunkte. Und von einem Head of Sales erwartet man ja sozusagen, dass der die Sales-Organisation direkt weiter aufbaut und den Leuten, die unter ihm sind, beibringt. Das ist aber ein Irrglaube, weil der kennt gar nicht das Geschäftsmodell gut genug, genau wie du sagst. Ja? Der hat auch gar keine Möglichkeit, das zu kennen, das ist gar kein Vorwurf. Also das heißt, eigentlich muss man erstmal für sich selber verproben, das, was ich im Kopf habe und was für mich funktioniert. Funktioniert das denn wirklich auch, sage ich mal, bei einem Team an Verkäufern? Und wenn man dieses Fragezeichen mit Ja beantworten kann, ja, man hat es geschafft, sein eigenes Verkaufen an andere Verkäufer weiterzugeben, dann kann man auch irgendwann mal einen Head of Sales reinholen und sagen, okay, es funktioniert bei mir, es funktioniert on scale, also multipliziert auf verschiedene Personen bei meinem Vertriebsteam und bitte nehmt jetzt das System, was wir schon geschaffen haben und multipliziert das System jetzt einfach nochmal mal 5 mal 10. Das versteht er auch und das kann er dann machen, aber das ist in der Tat ein Fall, wo oftmals viel Geld verschwendet wird auch, weil natürlich sind diese Führungspersonen gerade im Vertrieb auch teuer, und wo es einfach extrem negative Effekte auf die Geschäftsentwicklung und Umsatzentwicklung gibt, wenn das nicht funktioniert. Ja.
Sehr spannend. Was sind denn so typische weitere, sag mal, wirklich gravierende Fehler, die du so siehst, wenn es ums Thema dann Geschäftsskalieren? Was machen Unternehmen typischerweise auch noch so falsch?
Ja, also ich glaube, ein weiterer Punkt ist einfach zu schnell zu diversifizieren in neue Produkte und Services. Ja? Also ich nenne das immer für mich selber so das 0 zu 1 zu M zu N Modell. Ja? Also 0 zu 1 ist okay, ich habe ein Kundenproblem und schaffe für das Problem jetzt erstmal eine sehr starke Lösung. Also klassisch Product Market Fit. Und dann 1 zu M, ich nehme mir erstmal genau dieses Problem und diese Lösung und skaliere das erstmal auf eine sehr große Scale. Und dann, wenn ich das nachgewiesen habe, dann mache ich M zu N. Ja? Dann nehme ich mir sozusagen ein weiteres potenzielles Problem und schaffe ein weiteres Produkt und fange eigentlich dann wieder für dieses Produkt bei Null an. So, und als Gründer kennt man selber, die Opportunitäten, die da so am Wegesrand lauern hier und da, die sind unzählig. Ja? Also man kann, wenn man mit offenen Augen durch die eigene Firma läuft, mit Kunden spricht oder einfach seine Umwelt wahrnimmt, kommen da andauernd irgendwelche Opportunitäten. Da kommt ein Kunde, der sagt, ja, es wäre doch super, wenn ihr noch das machen könntet. Und dann gibt es da noch einen Prospekt, der sagt, ja, ich würde den Vertrag unterschreiben, aber mir fehlt noch A, B, C, D. Und dann defokussiert man. Ja? Und in dem Moment, wenn man defokussiert, hat man ist natürlich beschränkt in Ressourcen. Und die Ressourcen sind hauptsächlich erstens Zeit, ja? Also die Zeit vom Gründer- und Management-Team, aber eigentlich vom gesamten Team. Und zweitens Geld. Ja, natürlich also kostet es auch Geld, neue Sachen aufzubauen. Und ich glaube, da liegt ein großer Fehler, dass man einfach viel zu zeitig sozusagen neue Produkte, weitere Services startet, obwohl der Markt für das erste Produkt, was man vielleicht schon gefunden hat, was funktioniert, ja, was sozusagen Product Market Fit hat und was eine Akzeptanz findet, da sollte man eigentlich erstmal sozusagen 100x, 200x wachsen und das voll ausnutzen und da erstmal optimieren, Kommunikation nochmal verbessern, Team ausbauen. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Fehler, der gemacht wird. Ja? weil diese Komplexität natürlich eine Organisation defokussiert und auch irgendwie belastet. Das Gleiche gilt eigentlich für Internationalisierung. Ja, also wir sehen schon sehr oft, dass Leute die Komplexität von Internationalisierung extrem unterschätzen und auch internationalisieren, wo es noch überhaupt nicht notwendig ist. Ja, also wo sozusagen die Sättigung im ersten oder Heimatmarkt noch überhaupt nicht da ist. Also Marktanteile noch irgendwie einstellig sind, aber irgendwie die Idee im Kopf reift, dann nach Frankreich zu gehen oder nach Holland oder nach UK oder in die USA, und man dann unterschätzt, was, sage ich mal, so ein Markteintritt an Geld kostet, dass man irgendwie die komplette Kommunikation überarbeiten muss, Ressourcen schaffen muss und das wieder extrem defokussiert. Und das führt meistens im Umkehrschluss dazu, dass die Geschäftsentwicklung in dem eigentlich sehr gut funktionierenden Heimatmarkt dann darunter leidet.
Es ist sehr lustig, mit dir gerade zu sprechen, weil ich mir denke die ganze Zeit im Kopf, okay, das hast du auch schon mal gemacht und das hast du auch schon mal, gemacht. Ich war mal an einem Goldunternehmen beteiligt, wo wir, es war ein Kryptounternehmen, da waren wir halt auch global dann unterwegs. Und es ist tatsächlich, kann ich echt nur unterschreiben, dass wenn man in einem Land unterwegs ist und dann ein zweites Land anknüpfen möchte, dass sich die Thematik nicht, ich sag mal, von der Komplexität verdoppelt, sondern es steigt um ein Vielfaches, weil man in einem komplett fremden Markt ist. Vor allem, wenn man es jetzt in meinem Bereich war, auch da nochmal Regulatorik so ein Thema, was extrem komplex war. Und das führt tatsächlich dazu, dass man den Fokus auf die Sättigung des ursprünglichen Marktes komplett verliert. Und das kann ich auf jeden Fall komplett unterschreiben.
Ja. Absolut. Also das, wie du sagst, das ist, glaube ich, sind so klassische Fehler, die man einfach macht im Wachstum, weil es auch menschlich ist, ja, wenn man unternehmerisch gepolt ist und unternehmerisch getrieben ist, dann hat jede Opportunity natürlich auch einen gewissen Reiz, ja, und Fokus ist meistens nicht das, was ein Unternehmer auszeichnet, sondern sozusagen Opportunities suchen und versuchen zu realisieren. Aber in dem Falle ist es aus meiner Erfahrung ganz, ganz, ganz oft sehr kontraproduktiv.
Verstanden. Vielleicht kommen wir zu der Plattform tatsächlich, die ihr dann gerade schafft. Wie heißt diese Plattform und was versucht ihr da eigentlich gerade zu schaffen?
Genau, also die Plattform heißt Artist. Ja, also wie Artist, nur geschrieben mit ARR, und ARR steht im Softwarebereich für Annual Recurring Revenue, also jährlich wiederkehrender Umsatz. Und der Hintergrund oder die Hypothese ist, dass wir im deutschsprachigen Raum sehr starke Startups haben, sehr starke Gründer und auch schon sehr erfolgreiche Unternehmen, die schon sehr groß sind, aber dass der Wissensaustausch zwischen diesen Unternehmen und zwischen Gründern deutlich, deutlich schlechter funktioniert als zum Beispiel in USA oder in Großbritannien, wo es, ich nenne es Plattform, aber man kann es auch Konferenzen nennen, vereinfacht gesagt, oder Netzwerke, der Austausch dort viel, viel besser funktioniert. Und dieser Austausch führt halt dazu, dass einfach Gründer viele Fehler nicht mehr selber machen müssen, ja, weil sie vielleicht mit Personen in Kontakt sind, die schon so eins, zwei Phasen weiter sind und die Fehler schon mal gemacht haben. Und es führt auch dazu, dass man einfach Suchkosten für bestimmte Lösungen und Themen extrem reduzieren kann. Und das ist so unsere Idee aktuell. Wir machen im Oktober eine deutschsprachige große Konferenz in Berlin, den Artist Summit, wo wir 300 Gründer, also wirklich nur Gründer, und 100 Investoren, VCs und Private Equity und Investoren zusammenholen. Und da einfach extrem hochwertigen Content und eine Plattform schaffen für Austausch, damit sich Gründer untereinander vernetzen und austauschen können.
Finde ich unglaublich wichtig. Und ich habe die gleiche Meinung, dass es viel zu wenige solcher Plattformen in Deutschland gibt. Das ist die Hauptmotivation, die wir damals hatten mit unserem Podcast, weil wir uns immer mit diesem Thema Wachstum irgendwie beschäftigt haben. Und dann, wenn du dir irgendwie YouTube angeschaut hast, dann hast du da irgendwie gehört, ja, so wirst du in 5 Tagen reich, wenn du das oder das machst. Ja. Aber so die Realität, die wird nicht wieder gespiegelt. Und auch das Netzwerk irgendwie ist, es ist extrem schwer, so ein Netzwerk irgendwie zu schaffen. Und was wir dann uns vorgenommen haben, ist zum Beispiel, wenn ein Gründer irgendwie eine Connection zu irgendjemandem braucht, dass wir diese Plattform irgendwie schaffen, um diese Connection dann für ihn herstellen zu können, um dann zu sagen, hey, alles klar, da ist ein anderes Unternehmen, mit dem könnt ihr einfach partnern, weil ihr einfach, das ist vielleicht eine Co-Petition oder sowas oder weiß nicht was, aber es auf jeden Fall kann ein Mehrwert entstehen. Den finde ich, das ist richtig cool, was ihr da macht. Und dann fokussiert ihr euch in dem auf dem Event zum Beispiel dann auch speziell auch auf Sales oder was sind denn für Themen? Man so
also inhaltlich ist es jetzt nicht gänzlich fokussiert auf ein Thema, aber natürlich Wachstum, Vertrieb und auch Recruiting sind, glaube ich, so die drei großen Themenblöcke, also oder zwei Themenblöcke, Wachstum, Sales und Recruiting, die wir bespielen, aber es gibt auch Marketing-Themen. Also alles, was dich als Softwareunternehmen, alles das, was dir als Softwareunternehmen hilft, dein Wachstum voranzubringen, werden wir behandeln und haben das Glück, dass sozusagen wir da sehr, sehr offene Türen einrennen. Ja, also haben da auf der Speaker-Seite so Unternehmen wie Celonis, die jetzt irgendwie mit mehreren Milliarden bewertet sind, irgendwie Billy überall. Also wirklich irgendwie eigentlich so alles, was im Softwarebereich in Deutschland Rang und Namen hat, wird da vertreten sein und auch Content sozusagen produzieren und bereitstellen, also ihre Learnings teilen. Wen es interessiert, wer Lust hat, einfach mal gucken, www.artist.net ist die Website. Tickets gibt's leider nicht mehr im öffentlichen Verkauf, einfach weil wir sagen wollen, wir wollen wirklich die Leute, die da hinkommen, sehr krass selektieren. Also wer Lust hat, kann mich gerne irgendwie auf LinkedIn einfach anschreiben und dann gucke ich mir das an. Aber genau, also das Ziel ist wirklich, Wissensaustausch zu schaffen und genau wie du sagst, und deswegen finde ich auch super, was ihr da macht, einfach Leuten Netzwerkkontakte bringen. Ja, also wenn ich 2-3 Leute mehr in meinem Telefonbuch habe, die ich mal bei Frage stelle, einfach mal anrufen kann und eine kurze WhatsApp schreiben, das ist so viel wert, weil das einfach so eine schnelle und große Hilfestellung ist. Ja, und da sind wir einfach noch schlecht im Vergleich zu den Amerikanern. Ja, also das Teilen von Wissen ist in Deutschland immer noch mein Gefühl, weil so ein bisschen jeder ist ein bisschen protektionistisch, ja, und sagt sich, ja, da rede ich nicht drüber oder das will ich nicht teilen. Aber es ist halt immer ein Geben und Nehmen. Ne? Also in dem Moment, wenn ich ein bisschen offener bin und irgendwie anderen helfe über ihren Problemen, kann ich sicher sein, in 9 von 10 Fällen, gibt es natürlich leider auch Ausnahmen, aber in 9 von 10 Fällen, dass wenn ich mal ein Thema habe, dass mir jemand anderes auch hilft. Ja? Und das ist so ein bisschen ein Herzensprojekt von mir, einfach die Software in den Softwarebereich oder den Softwaremarkt oder die Softwareindustrie ein bisschen besser zu vernetzen. Ja?
By the way, für die Zuhörer, das ist kein Sponsored Post hier, sondern nee. Ich habe den Julius auch über LinkedIn kennengelernt. Ich habe das Event selber gesehen und der ein oder andere, der an dem Event teilnimmt, war bei uns tatsächlich im Podcast und das sind echt starke Unternehmen und deswegen dachte ich mir, für jeden, der sich für so etwas interessiert, dass sie das einfach mal mitbekommen, was eigentlich in der Welt so passiert, ne? Auch hier in Deutschland und dass sie dann einfach, wenn ihr Interesse habt, dann an Julius einen Outreach machen könnt. Aber ich kann da voll zustimmen. Also wo ich letzte Woche in New York war, habe ich so viele Leute zufällig irgendwo kennengelernt und dann hat man ein bisschen geredet und dann meinten die auch oftmals, hey, da kenne ich jemanden oder hier kenne ich jemanden und dann wissen sofort mitgenommen oder teilweise direkt im Uber weiter zum nächsten Event und du wusstest gar nicht, wo du hinfährst, aber lernst dann schon dann relevante Leute halt kennen. Ne? Und ich finde, das ist extrem wichtig, dass wir das entweder offline machen über solche Events, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, oder dann halt auch über digitale Events. Bist ja jetzt ein Podcast-Veteran. Hast ja auch
einen Podcast jetzt. Ja, ich habe mir da ein gutes Beispiel an dir genommen. Wir haben im Rahmen auch des Events einen Podcast gestartet, wo wir einfach spannende Softwaregründer und auch Investoren, VCs, interviewen im SaaS-Bereich, ne? Einfach weil das ein super Medium ist, um deren Learnings einfach einzusammeln und zu teilen, ne? Und zum Thema irgendwie Netzwerken, also ich glaube, ich bin selber früher irgendwie auch nochmal viel mehr mit Ellenbogen durch die Weltgeschichte gelaufen, ja, weil man so Mitte 20 ist, Testosteron geladen und irgendwie vorher bei McKinsey war, dann ist jetzt Kooperation jetzt nicht das Erste, was auf der Agenda steht, sondern eher Wettbewerb. Am Ende ist es, glaube ich, wie überall im Leben, ja. Also wenn du mit irgendwie positiver Energie rausgehst und das kannst du jetzt Karma nennen oder Schicksal oder einfach soziale Reziprozität, wenn du halt irgendwie mit mit offenen Augen und offenen Armen rausgehst und erstmal Hilfestellung gibst, dann wird das Leben dir einfach Opportunitäten servieren, von denen du jetzt noch gar keine Ahnung hast. Ja? Und vielleicht nimmt dich jemand in New York im Uber mit zu einem Event, was dir dann richtig was bringt. Und du hast in ein, zwei Jahren mal irgendwie ein völlig anderes Thema und denkst an denjenigen, der dich dann mitgenommen hat und machst ein Intro. Und das ist vielleicht für den der Türöffner in den deutschen Markt, um dem sein amerikanisches Business in Deutschland zu starten. Ja, who knows? Ja? Und ich glaube, diese Mentalität sollte man, oder kann ich nur jedem Gründer empfehlen, das sollte man sich verinnerlichen und einfach mal ausprobieren, ja, und dem natürlich ein bisschen Zeit geben. Das funktioniert nicht. Heute gebe ich, morgen bekomme ich. Aber aus meiner Erfahrung heraus, eines der größten Learnings, die ich so selber hatte und was ich wahrscheinlich auch anders machen würde, wenn ich jetzt nochmal 20 wäre.
Ja, 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 spannend. Ich glaube, das waren coole Schlussworte für heute, weil ich weiß, time is money. Und du bist gleich schon wieder weiter. Deshalb hat mega Spaß gemacht. Nächstes Mal, glaube ich, habe ich dann noch ein paar andere Themen, wo wir ein bisschen detaillierter über gewisse Skalierungsthematiken mal sprechen können. Deswegen sage ich einfach mal vielen Dank erstmal für deine Zeit.
Gerne.
Und vielen Dank an die Zuhörer. Ich hoffe, ihr habt viel Mehrwert bekommen. Ich habe auf jeden Fall gemerkt, den einen oder anderen Fehler, den Julius da aufgezählt hat, den habe ich selber auf jeden Fall schon mal gemacht und habe da schon meine Learnings gezogen. Focus, Focus, Focus an dieser Stelle. Deshalb dank dir nochmal und genau, wir haben das immer so, der Gast hat immer das letzte Wort bei uns. Deswegen sage ich meinerseits, ich bin raus und wenn du was zu kommunizieren hast, dann kannst du das jetzt nochmal kommunizieren.
Ich würde mich an der Stelle einfach für die Einladung bei dir bedanken, Fuhr, und als letztes Sprichwort das vielleicht nochmal komprimieren, was ich gerade gesagt habe. Be nice, guys.
Dieser Podcast wird produziert von Salespot.io bei Digital Umsetzen.